HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Er will mich auf jeden Fall duzen, sagt Shachak Shapira. Du siehst wirklich nicht aus wie 53, meint er zu mir. Danke fürs Kompliment, also duzen wir uns. Shachak Shapira ist übrigens erst 30. Er wurde in Israel geboren, kam mit 14 nach Deutschland, jetzt lebt er in Berlin und ist Comedian oder Satiriker oder Künstler, mal so oder alles auf einmal. Ab Oktober ist er jedenfalls auf Tour mit seinem Comedy-Programm German Humor. Ich treffe Shachak Shapira in der Ankerklause in Berlin-Neukölln. Er wohnt hier um die Ecke und hat die Kneipe vorgeschlagen. Ein ehemaliges Bootshaus mit Alt-Berliner Charme und Blick auf den Landwehrkanal. Shachak bestellt Kiba, also Kirsch- und Bananensaft gemischt, für mich ein Wasser und schon geht's los. Das Interview in HR Info mit Shachak Shapira. Okay, Kiba-Saft ist da, Wasser ist da. Shachak Shapira, ich wollte dir zunächst mal gratulieren zum deutschen Pass. Den hast du, wenn ich richtig gerechnet habe, seit knapp einem Jahr?
Nee.
Noch nicht mal?
Seit was? Seit ein paar Monaten erst.
Also zur Bundestagswahl vor einem Jahr hat es nicht geklappt. Was hat sich denn verändert dadurch?
Ach, alles. Ich werde nicht mehr diskriminiert. Ich bin weiß jetzt. Sehen die Zuschauer. Ich war vorher gar nicht weiß. Das ist mit dem deutschen Pass
weiß
dazu gekommen.
Ja, blond, weiß.
Weiß, hell. Ich spreche das falsch aus noch, ne? Das sind so die kleinen Spuren von meinem Ausländerdasein, die noch drin geblieben sind. Und ja, Frauen aus der dritten Welt stehen auf mich plötzlich. Ja, das ist cool.
Den israelischen Pass musstest du abgeben oder hast du den auch noch?
Nee, ich musste den abgeben.
Wirklich? Mhm. War das schwer?
Das war bürokratisch schwer alles. Das war ziemlich an sich, nee, es ist nur ein Pass. So, es ist vom einen Pass zum anderen. Es nimmt mir ja nichts weg. Und der deutsche Pass ist viel besser.
Man hat auf jeden Fall mehr Reisemöglichkeiten.
Man kommt in mehr Ländern rein, Länder, die man jetzt nicht unbedingt einreisen will. Aber oh ja, ich kann jetzt nach fucking Iran. Cool. Ich kann bei Steinigung mitmachen. Danke, Deutschland.
Also du bist weiß geworden, du kannst mehr reisen. Aber mal ganz im Ernst gefragt, drei Dinge, die dir richtig gut an Deutschland gefallen, sodass du sagen würdest, ich bin stolz, jetzt Deutscher zu sein?
Ich finde, niemand sollte stolz, Deutscher zu sein. Aber niemand sollte sich auch schämen, Deutscher zu sein. Ich finde, das ist keine große Leistung. Mhm. Gut, bei mir eher als bei Menschen, die damit geboren wurden. Bei mir hat es Geld gekostet. Und Zeit und ich musste Arbeitsverträge und sowas vorlegen, Abitur machen.
Also das war eine Leistung, aber was du toll findest an Deutschland? Drei Dinge.
Was finde ich gut? Sozialismus, das finde ich nett.
Mhm. Wurde hier erfunden?
Ja. Krankenversicherung. Demokratie. Insbesondere in Deutschland, weil Deutschland ist ja jetzt, ne? Also noch ist es, die Willkommenskultur finde ich gut.
Was daraus geworden ist, darüber reden wir gleich noch.
Ja.
Zunächst mal zu dem, was richtig toll ist, die Ankerklause, wo wir uns hier getroffen haben, ein Ort, den du vorgeschlagen hast am Maybachufer.
Ich finde mehr Dinge in Deutschland toll.
Dann nochmal drei.
Ah, nee, drei. Also drei, weil ich meinte, dachte so eins vielleicht. Ja, irgendwas okay. Für die Herzen.
Ja.
Aber jetzt weiß ich auch nicht. Spätzle ist eine stabile Sache.
Hier die Ankerklause. Hat heute keine Spätzle auf der Karte.
Berlin finde ich auch super.
Tolles.
Aber Berlin ist nicht Deutschland.
Das stimmt. Aber hier die Ankerklause, die müssen wir kurz erwähnen, weil wir hier sitzen und den Kiba-Saft trinken. Am Landwehrkanal, an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg. Eigentlich so ein Ort mit so einem Alt-Berliner Charme, ein bisschen Touri-mäßig, hast du eben schon gesagt, aber trotzdem eigentlich ganz cool, sehr
bunt. Ich mag Touristen.
Und es ist ein Ort, an dem Deutschland schön ist, oder?
Ja, ist schön hier.
Klar. Entspannt im Vergleich zu dem, was zurzeit passiert. Es gibt Hetzjagden, auch wenn viele diesen Begriff nicht verwenden wollen oder bestreiten. Es gibt den Hitlergruß auf offener Straße. Es gibt Angriffe auf jüdische Restaurants. Hast du die Entscheidung?
Gleich zur Sache. Sich.
Aber ja, weil das mit dem deutschen Pass treibt mich um. Hast du die Entscheidung schon mal bereut?
Das ist ein bisschen peinlich, ne? Schon ein bisschen peinlich.
Was jetzt?
Ist es für dich nicht auch ein bisschen peinlich?
Das stimmt.
Du hast den gleichen Pass wie Leute, die den Hitlergruß in Chemnitz machen.
Aber du hast ihn dir freiwillig und dann noch mit viel Arbeit besorgt.
Ja, naja, aber es gibt auch viele Israelis, die mir peinlich sind. Die sitzen dann in Siedlungen und sind auch... Aber ja, es ist schon was anderes. Klar. Wie gesagt, Pass ist nur ein Stück Papier. Mhm. Letztendlich zählt, ob ich hier lebe, ob ich Teil dieser Gemeinschaft bin. Und einerseits verstehe ich, was du damit meinst. Andererseits finde ich eben nicht, dass ich und du dazugehören. Weißt du, dass wir Teil dessen sind, dass wir mit diesen Menschen so viel gemein haben, außer einen deutschen Pass. Aber was zählt das schon?
Du hast ja immer wieder mit Internetaktionen für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Holocaust war Anfang vergangenen Jahres so ein Ding, was sehr viele Leute beschäftigt hat. Mhm. Da hast du Bilder genommen, Selfies, die Leute vor dem Holocaust-Mahnmal in Berlin machen, weil sie Spaß-Selfies machen wollen, und hast darauf aufmerksam gemacht, was das eigentlich für ein Ort ist, indem du als Hintergrund Bilder aus KZs, reale Bilder, Leichenberge montiert hast. Zur aktuellen Situation, fällt dir da eine Internet- oder eine Comedy-Aktion ein, wo du sagen würdest, das passt jetzt, das bringt jetzt eine Erkenntnis für das Land?
Falls ja, würde ich das nicht in einem Radio-Interview sagen.
Okay,
das sonst ist einfach, klar. Ich würde es einfach machen.
Ja.
Weißt du?
Also eins, was du gemacht hast, war ja zum Beispiel den Satz von Horst Seehofer, Migration sei die Mutter aller Probleme,
ja,
zu verwandeln in eine Internetseite, Mutter aller Probleme.
Ich habe das nicht gemacht.
Nee?
Nee, Leute denken, ich hätte es gemacht. Ich weiß auch nicht, wer es gemacht hat. Ich habe versucht, das rauszufinden. Mhm. Es ist einfach mir irgendwie zugekommen. Und dann habe ich es gepostet, aber ich habe das nicht gemacht.
Also mutterallerprobleme.de, wer draufklickt, landet auf der Webseite der CSU. Das ist aber schon auch dein Humor, oder?
Das ist, ja, es bietet sich jetzt an, ne? Ja, ich fand's lustig.
Shahak Shapira in HR Info, das Interview. Wir sitzen in der Ankerklause in Berlin mit Blick auf den Landwehrkanal, und du startest in diesem Herbst und Winter wieder in die Säle mit der Comedy-Tour, mit dem Programm German Humor, spreche ich das
German
jetzt?
Humor, ja.
German Humor, aber du schreibst Humor deutsch.
Was? Nein.
Nee?
Nee, man kann beides auf Englisch.
Okay, also, kann man Humor kann, auch mit
O? Ich habe die amerikanische Variante genommen. Okay. Du kannst die britische Variante, ich glaube, UO oder OU. German Humor, ich sag das jetzt, das ist mein Programm.
Ja.
Red mir da nicht rein.
Nee, du musst es ja wissen. Was hast du denn als deutschen Humor kennengelernt?
Oh, das fragen mich immer Leute, und es ist nicht das. Es ist eher, es geht ein bisschen darum, wie Deutschland meinen Sinn für Humor geformt hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist, ich kam ja her mit 14 aus Tel Aviv nach Sachsen-Anhalt, und das hat mir so einen besonderen Sinn für Humor gegeben.
Deine Mutter ist der Liebe wegen nach Deutschland gegangen mit dir und deinem jüngeren Bruder?
Nicht nur der Liebe wegen, auch weil es einfach... Deutschland ist ein bisschen besser als Israel.
Aber ausgerechnet Sachsen-Anhalt, eine Kleinstadt,
okay, ja,
die
NPD-Hochburg
war, ja, oder immer noch
trotzdem ist. Also, guck mal, als wir Israel verlassen haben, war es andere Zeiten. Wir sind da, als wir Israel verlassen haben, sind in einem Monat 150 Menschen an Selbstmordattentaten gestorben, Zivilisten. Da ist sogar Sachsen-Anhalt besser.
Aber trotzdem ein Ort, an dem du ja Neonazis jede Menge kennengelernt hast. Wie hat das deinen Humor geprägt?
Es waren nicht so viele Neonazis. Es war eher, das Problem war eher die Masse, der das egal war. Die sagten, oh, die Linken sind aber genauso schlimm. Mhm. Die auch jetzt im Bundestag sitzt und uns vertritt, unsere Volksvertreter bis zur höchsten Ebene, die das genauso mittlerweile relativieren. Das ist krass, oder? Mhm. Findest du das nicht krass? Wie? Mhm. Also, bin mir sicher, dass sich das geändert hat, dass es nicht mal so war, als ich hierher kam. Dass Menschen, dass Politiker in den höchsten Positionen, dass sie sich getraut hatten, dass sie so dreist waren, die Antifa mit tatsächlichen Neonazis zu vergleichen. Wow. Mhm. Es ist verblüffend, dass es jetzt normal ist. Es ist normal geworden. Aber die Antwort auf deine Frage war, was war deine Frage noch?
Wie das deinen Humor geprägt hat, diese Erfahrung in der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt.
Ich finde, Humor lebt in... Ich finde, Comedy lebt in Tragödie auf. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das deutsche Wort dafür ist Galgenhumor. Und ich finde, das hat viele meiner Lieblingscomedien so geprägt.
Ein Überlebensmittel, um sowas auszuhalten?
Nein, überhaupt? Nein, kein Überlebensmittel.
Zu dramatisch.
Du kannst nicht mit Witzen irgendwie dein Leben retten. Das ist, wenn jemand eine Pistole vor dir hält und du sagst, hey... die Ärzte, hm? Habe ich recht, da werde ich trotzdem erschießen, zu Recht. In dem Fall. Das ist nicht so. Leute wollen immer aus Humor mehr machen, als es ist. Humor als Waffe, Humor als so Antwort auf, na, es ist lustig. Aber tatsächlich finde ich, dass Humor manchmal hilft, Dinge auszuhalten. Und ich finde, manchmal macht Humor Dinge erträglich, die sonst nicht so erträglich wären.
Dass du und deine Mutter und dein Bruder nach Deutschland gekommen seid, das ist ja vor dem Hintergrund deiner Familiengeschichte noch umso bemerkenswerter. Dein einer Großvater ist der einzige Holocaust-Überlebende seiner Familie. Dein anderer Großvater war Trainer der israelischen Leichtathleten 1972 bei den Olympischen Spielen in München und ist dort bei dem Attentat von palästinensischen Terroristen getötet worden.
Ja.
Das ist ja eigentlich eine Lebensgeschichte, wo man denkt, da nach Deutschland zu gehen, ist ja völlig irre. Hast du das deiner Mutter nie vorgeworfen?
Nein, alle fragen mich, warum ich in Deutschland bin. Haltet ihr so, also sollen wir weg? Ich meine,
nein, um Gottes Willen.
Findet ihr das nicht gut, dass wir hier sind? Nee, ich verstehe schon, es ist gut gemeint so. Und ich verstehe, dass man das anerkennt, diese Verbrechen. Aber, ich gebe Menschen nicht die Schuld für das Handeln ihrer Vorfahren. Ich glaube, es gibt eine gewisse Verantwortung, die mit dem Deutschsein dazukommt. Das denke ich schon. Mhm. Aber das hat jedes Land. Als Bürger jedes Landes hast du die Verantwortung zuzusehen, dass dein Land, dass andere Leute dein Land nicht in die Scheiße reiten. Dass jemand nicht einem anderen Menschen Unrecht tut. Das hast du in jedem Land. In Deutschland ist es ein bisschen besonders, weil es eine gewisse Geschichte gibt. Aber dies eher eine Orientierungshilfe als eine Last, finde ich.
Als du dann weg warst aus Sachsen-Anhalt und in Berlin gelandet bist, dann sind dir hier aber Dinge passiert. Im Fußballverein hat dich einer als Saujude beschimpft. In der U-Bahn bist du von Leuten...
Judensau, nicht Saujude.
Judensau.
Du kennst dich da offensichtlich nicht so gut aus. Es spricht für dich, ist okay.
Aber jedenfalls waren das Angriffe, auch ein Angriff sehr gewalttätig in der U-Bahn, der dann nicht von Neonazis kam, sondern von Jugendlichen arabischer Herkunft.
Ja.
Ist das für dich ein Schock gewesen, dass es nun auch noch von der anderen Seite Angriffe gab?
Nein, das ist kein Schock. Also lass es mal ehrlich sein. So Faschos sind Faschos und es gibt sie in allen Formen und Farben, ironischerweise. Mhm. Die wollen keine Vielfalt. Faschisten wollen keine Vielfalt, aber sie sind so vielfältig in ihren Gruppierungen. Das ist immer, das ist verblüffend für mich. Vor allem, wenn Araber oder Türken oder andere Menschen aus dem Orient, dass sie dann so, es gibt Türken oder Araber, die Hitler geil finden, weil sie Juden so sehr hassen. Und ich denke mir, was, du wärst mit mir im Zug. Was glaubst du, wer du bist? Nein, es ist nicht überraschend. Ich verachte alle Faschisten. Macht da keine Unterschiede.
Aber man wollte dich sozusagen zum Kronzeugen machen, zum Beispiel von Seiten der AfD oder anderen Gruppierungen, die gesagt haben, hier gibt's Gewalt von Muslimen gegen Juden.
Ja, 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 aber wie gesagt, verachte alle Faschisten. Es ist, ich bin da sehr antifaschistisch. Ich wollte was Cleveres sagen, aber das hat nicht geklappt. Das passiert öfters. Das passiert öfters. Ich bin sehr liberal in meinem Antifaschismus. Ich mache da keine Ausnahmen. Ich will nicht Teil davon sein, von Hetze gegen Muslime. Weil ich weiß auch, wer als Nächster dran ist. So. Weißt du, was ich meine? Und ich hasse diese Einstellung so, ich finde Rassismus nur schlimm, wenn es gegen mich geht. Wenn du Antifaschist sein willst, dann gegen alle Formen von Faschismus.
Chachak Shapira in HR Info, das Interview. Wir sitzen in der Ankerklause in Berlin-Neukölln und wir haben immer was dabei. Das ist die HR Info Interviewbox mit einer kleinen Überraschung. Die stelle ich jetzt mal vor dich hin.
Ist das was zu essen?
Da darfst du reingucken.
Ist das eine Wespe? Oder ist es...
Nee, eine Wespe ist es nicht.
Okay, für alle, die jetzt nicht dabei sind, was die meisten sind. Das ist eine weiße Box, die ist mit einem Deckel. Und das ist Beefy. Oh, wow, das ist ein sehr deutsches Geschenk. Das ist ein totes Tier. Das sind wahrscheinlich mehrere tote Tiere in Form von eine Wespe.
Das sind, ich habe es nachgeguckt, 170 Gramm Schweine- und Rindfleisch darin verarbeitet. Das Ganze reduziert sich dann
das
aber
auf
100
Gramm. Das ist auch so ein typisch deutsches, das ist echt so ein deutsches Geschenk. Was ist los mit euch eigentlich? Was haben euch die Schweine angetan? Es gibt im deutschen Amazon eine Kategorie, die heißt Wurst- und Geschenkideen.
Ja? Echt?
Was?
Ich habe noch
warum
nie eine Wurst verschenkt.
Du?
Das ist
warum,
zum ersten Mal.
Was seid ihr für eine... Ihr seid ein perverses Volk.
Aber die Vorlage war von dir, weil du ein Buch geschrieben hast. Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen, heißt es. In dem gibt es ein ganzes Kapitel über die Beefy, weil die für ein Glückserlebnis für dich gewesen ist.
Ein ganzes Kapitel.
Das heißt aber so.
Eine Erwähnung und eine Illustration und... Ja, ich fand's am Anfang gut, weil ich's nicht kannte. Guck mal, wie dumm das ist. Guck mal, was für Menschen das ist. Ich gebe dir einen Blick darauf, einen Einblick, was für Menschen Beefy regelmäßig konsumieren. Hier steht auf der Verpackung ganz groß als allererstes: Wursthülle nicht zum Verzehr geeignet.
Also wir könnten jetzt diese orangene Hülle, wo Beefy draufsteht, gleich mitessen.
Das sind die Menschen, das ist die Zielgruppe, weil es ist eine Zielgruppe, der man erklären muss, das Plastik isst du bitte nicht. Oder ist es das Produkt? Das Produkt ist so ekelhaft, dass Menschen auf die Idee kämen, einfach die Verpackung zu essen. Das ist kein gutes Zeichen.
Mhm.
Nee, mittlerweile habe ich gesehen, wie tief das geht, wie tief der Schweinehass des Deutschen geht. Ihr macht ja wirklich alles aus Schwein, ne? Beefy, Zahnpasta, Gummibärchen, es ist echt...
Aber du hast das alles
Schwein
in deiner...
Schwein hat ja mehr Aufstiegschancen als jeder Ausländer.
Ja, aber hast... ja, in die Wurst gemacht zu werden. Aber du hast das in deiner Kindheit und Jugend mit Begeisterung gegessen. Das heißt, so jüdische Speiseregeln waren in eurer Familie auch nicht so entscheidend.
Was? Nein, wir sind jeden Samstag zum Araber gegangen.
Ja.
Und ja, Leute stellen sich das Zusammenleben wieder ein bisschen anders vor, als es eigentlich ist.
Ich frage deshalb, weil in deinem Programm ja Religion auch eine Rolle spielt. Du machst dich eigentlich gleichermaßen über alle Religionen lustig.
Das ist richtig.
Jetzt kommt eine Wespe an.
Wespen sind auch Abschaum. Ey.
Ja.
Das sind echt.
Wenn du Witze über das Judentum machst auf der Bühne vor einem deutschen, überwiegend nicht-jüdischen Publikum, wie reagieren die? Ist da immer noch ein
Wenn
Tabu?
Wenn ich Witze über was mache?
Über Juden.
Ich mache keine Witze über Juden, ich mache nur Witze über das Judentum in dem Konstrukt, in dem ich mich bei einer Nummer über alle Religionen lustig mache. Ich glaube, Deutschland ist noch nicht bereit. Wenn ich anfange, Witze über Juden zu machen, dann ist es sofort, oh, der jüdische Comedian und so. Und,
ja.
Und ich habe auch, ich will nicht, dass Leute kommen zu meinem Programm, um über Judenwitze zu lachen. Dass das so der Ort ist, wo sie sich...
Da sicher, dürfen sie mal.
So, ja, weißt du? Mhm. Entweder du machst es oder nicht.
Mhm.
Weißt du, sei keine Lusche. So, ich werde dir nicht so ein Erlaubnis teilen oder dich freisprechen, um über Juden zu lachen. Entweder du lachst über alles oder über gar nichts. Aber ich bin auch nicht jemand, der so vorschreibt, so, oh, Comedy darf nicht das und das oder Comedy muss nur das und das machen, weil ich finde, sobald du anfängst, Menschen zu sagen, wie Humor funktionieren soll, dann ist es nicht mehr lustig.
Shachak Shapira in HR Info, das Interview. Ich hatte verschiedene Labels für dich aufgeschrieben. Satiriker und Internetaktivist stand auf meinem Konzeptpapier.
Da hast du gleich gesagt. Schlimme Beleidigung.
ich probiere es mit anderen Sachen. Künstler.
Ja. Oh. Ich schätze mal, was ich im Internet mache, ist Satire.
Ja.
Ja.
Also Satiriker ist dann doch nicht so falsch. Comedian?
Ja, jeder Comedian im Internet ist dann Satiriker, schätze ich mal. Ich finde, Satire findet für mich selten auf einer Bühne statt. Was, wenn du Stand-up machst, dann ist es keine Satire.
Mhm.
Das ist was anderes.
Mhm.
Vielleicht, wenn so, weiß ich nicht, wenn Titanic eine Show hat oder eine Art Lesung, eine satirische Lesung, das ist Satire. Oder Jan Böhmermann ist Satiriker, Martin Sonneborn ist ein Satiriker. Die machen das immer in Beitragsform. Ich bin manchmal auch Satiriker. So, aber wenn ich auf der Bühne stehe und ein Stand-up mache, dann ist es Comedy.
Du hast eigentlich Werbung gelernt, warst Kreativdirektor. Ist das, was du im Internet machst, also auch Realitäten verändern, Aufmerksamkeit erregen, sind das Dinge, die
ich verändere keine Realitäten. Ich verändere
Dinge montieren, die
ich finde das auch ein bisschen prätentiös und arrogant, davon auszugehen, dass das Kunst die Welt verändert. Humor sowieso nicht und auch Kunst nicht. Kunst macht auf Dinge aufmerksam höchstens oder bringt Dinge ins Rollen. Aber mehr muss Kunst auch nicht machen.
Aber um nochmal zu verstehen, wie so die Aktionen, die du machst, funktionieren, wenn wir nochmal auf Holocaust gucken. Also da machen Leute hier vor dem Holocaust-Mahnmal in Berlin lustige Selfies.
Mm.
Dich ärgert das irgendwie und du montierst Bilder aus KZs hinter diese Selfies und das Ganze wird ein Thema, was Millionen Menschen im Netz erreicht. Wie hat das funktioniert?
Ich habe Photoshop aufgemacht und es gemacht.
Probierst du sowas aus vorher? Sprichst du da mit jemandem drüber?
Ja, ich erzähle Leuten immer Ideen. Mhm. So werden Ideen, also du musst deine Ideen testen, auch mit Comedy, ne? Du gehst, das ist das, was ich jetzt quasi jeden Tag mache. Ich gehe auf irgendwelche offene Bühnen, auf Open Mics und teste mein Zeug. Mhm. Und das ist dann 10-mal unlustig und irgendwann ist es lustig. So entstehen Witze, so entsteht Humor.
Ich habe den Eindruck, dass du manche Dinge, die Leute aus Gedankenlosigkeit, aus Ignoranz machen, einfach radikal zu Ende denkst. Es gibt so einen anderen Punkt, der, glaube ich, auch in deinem Programm auftaucht, nämlich die Feststellung, dass Auschwitz auf Bewertungsportalen wie Yelp 4,5 Sterne hat.
Oh ja.
Ich habe das mal verglichen. Die Ankerklause, wo wir hier sitzen in Neukölln, hat 4,3 Sterne auf Yelp und 4,0 auf TripAdvisor. Also
ja,
Auschwitz schneidet
besser. Das heißt, die Ankerklause ist schlimmer als der Holocaust. Ach, das Internet.
Was passiert mit diesen satirischen Übertreibungen? Kommen die an bei den Leuten? Werden die verstanden? Lösen die was aus?
Ich hoffe es doch. Die kommen schon an. Manchmal ist es einfach, es gibt so eine Humorbehinderung manchmal bei Leuten. Jemand kam zu mir nach einer Show, nachdem ich den Bit gemacht habe, und meinte, hey, ich finde das schlimm, dass du Witze über die Opfer von Auschwitz machst. Und ich meine, das ist nicht, der Witz ist nicht über die Opfer. Der Witz ist über die Menschen, die auf Yelp gehen und auf die Idee kommen, Auschwitz, ein KZ, so zu bewerten, als wäre es ein Hotel.
Und dann sagt die schreiben dann auch Kommentare und sagen, ja. Da war die Beschilderung nicht so.
Und ja, und dann sagt er, was ist Yelp? Und dann habe ich Folgendes gemacht, da habe ich mein Handy rausgeholt und ich bin mit ihm, und ich meinte, kennst du TripAdvisor? Und der so, ja, okay, das kenne ich. Hm. Das ist eine echte Geschichte. Und ich sage ihm, geh mal auf TripAdvisor auf deinem Handy. Das können die Leute, die jetzt zuhören, können sie auch machen. Geh mal auf TripAdvisor, der geht auf TripAdvisor. Ich sage, gib mal Auschwitz ein, der gibt Auschwitz ein. Ich sage, geh auf die Bewertungen und nimm mal die nur einen Stern gegeben haben. Lies mir die erste Bewertung vor. Und dann liest er, der Einlass ist eine Katastrophe. Und dann fängt er selbst an loszulachen. Weißt du, es ist manchmal, Leute hören etwas, ein Wort in der Prämisse eines Witzes. Und sofort sind sie weg, sie hören nicht mehr zu. Sie denken, oh, das ist schlimm, ich habe Auschwitz gehört. Aber du musst ein bisschen warten auf die Punchline. Es gibt rassistische Witze, es gibt schlimme Witze, aber es gibt auch Witze über Rassismus oder über, weißt du?
Und da musst du eigentlich gar keinen Witz machen, weil der ist ja schon da. Das ist ja sozusagen Realität, diese Kommentare in den Bewertungsportalen.
Ja, also Leute schreiben krasse Sachen. Ich meine, jemand hat sich beschwert, dass die Schilder in Auschwitz nur auf Englisch und Polnisch sein und hat geschrieben, und ich zitiere, das Deutsche fehlt hier ganz eindeutig. Oder jemand hat geschrieben, dass Auschwitz nicht behindertenfreundlich ist. Das ist korrekt. Das ist richtig. Aber ich meine, was sollen die machen? Die wollen doch geschichtstreu sein. Sollen die eine Rampe in die Gaskammer bauen oder was? Was sollen die machen?
Wenn die Realität im Netz so irre ist, was passiert dann mit der Satire? Muss die Satire an solchen Stellen selbst ins Geschehen eingreifen? Muss man als Satiriker
Reden wir von Satire
Politik
oder
machen?
Von Comedy? Du redest nicht über Comedians, ja. Aber wir haben gerade über Comedy gesprochen.
Ja.
Aber es ist interessant, dass du es von Comedians gar nicht erwartest, dass sie das machen. Weil ich meine, amerikanische Comedians machen das ja.
Ja. Du aber machst es auch.
Was?
Dich politisch einmischen. Also ihr habt zum Beispiel
nicht
in so einer Aktion
so
mal geheime AfD-Chatgruppen bei Facebook unterwandert. Dann warst du plötzlich der Reichspropagandaminister von die Partei.
Ja, aber das ist ja keine Comedy. Das ist ja Satire dann. Mhm. Ja, Satire ist selten unpolitisch, ne? Klar, Satire wird immer Hand in Hand mit Politik gehen. Trotzdem finde ich das Wort Politsatire irgendwie ekelhaft. Ich esse jetzt ein Beefy. Du guckst mich so an, als wäre das Interview zu Ende. Du lächelst mich auf so einer komischen Art an. Mach es weiter.
Ich sage jetzt einfach Danke, Shachar Shapira, für dieses Interview.
Das war Shachar Shapira in HR Info, das Interview aus dem Lokal Ankerklause in Berlin-Neukölln. Mit seinem Comedy-Programm German Humor ist Shachar Shapira ab Oktober auf Tour. Sein Buch ist bei Rowohlt erschienen und heißt, das wird man ja wohl noch schreiben dürfen. Das Interview in HR Info finden Sie auch als Podcast im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.